Manche Leute finden ja, das Kulturradio sei tot. Ein Oldschool-Medium, für das sich in Zeiten von YouTube, Insta, Spotify und Co. demnächst eh kaum mehr jemand interessiert. Und klar, die öffentlich-rechtlichen Kulturwellen haben traditionell niedrigere Hörerzahlen als die Pop- und Infokanäle. Aber dass die kleine, feine Hörerinnenschaft des Kulturradios ausgesprochen lebendig ist, das hat sich gerade in den vergangenen Wochen mal wieder gezeigt. Die Kulturwellen von WDR und RBB haben Reformen eingeleitet. Musikprogramm, Höreransprache, Inhalte, alles soll massenkompatibler, weniger komplex und irgendwie heutiger werden und mehr Quote bringen. Aber die Maßnahmen stoßen auf wenig Gegenliebe. Moderatoren werfen das Handtuch, in den Feuilletons häufen sich die kritischen Artikel und in den Postfächern der Verantwortlichen die empörten Hörerinnen-Mails. Das Gute daran, es wird diskutiert darüber, was Kulturradio heute sein soll, sein darf und sein kann. Einer, der sich darüber schon länger Gedanken macht, ist Holger Nolze, Journalist und Professor für Medien- und Musikjournalismus an der TU Dortmund. In seinem Buch »Die Leichtigkeitslüge« befasst er sich mit der zunehmenden Scheu vor Komplexität, die sich eingeschlichen hat bei der Vermittlung von Kunst, Literatur und Musik. Herr Nolze, warum kommt Sie gerade jetzt, diese heftige Debatte ums öffentlich-rechtliche Kulturradio?
Hallo Frau Eickhoff. Ja, warum kommt sie jetzt? Ich glaube, es ist ein Latenzthema, das natürlich schon 10 Jahre länger sogar auch herumwehst. Und dann braucht es immer mal einen Anlass und dann poppt das auf. Also, dass im Augenblick mal wieder schwer reformiert wird in den Kulturwellen, das ist ja eigentlich aus meiner Sicht ein Dauerzustand. Das gab es früher auch. Ich war ja früher auch fester Redakteur beim WDR. Und dann ging das mit dem Reformieren los und hat eigentlich nie so richtig aufgehört. Und ich habe nie ganz verstanden, obwohl ich, glaube ich, auch nicht mehr das Radio hören möchte, das vor 15 Jahren gemacht worden ist, warum man so wenig Rücksicht darauf nimmt, dass RadiohörerInnen Gewohnheitstiere sind und dass die das gerne so haben, wie sie es kennen und ihre Zeitgerüste und ihren Tag ja teilweise danach ausrichten. Also mir kam das immer so etwas unweise vor, alles durcheinander würfeln zu wollen. Aber der Grund dahinter, dieses Gefühl, wir müssen etwas tun, wir müssen uns dem Hörer nähern, wir müssen erstmal herausfinden, wer der Hörer eigentlich ist und die Hörerin. Und dann ist es auch die Frage, wie gehen wir mit unserem Inhalt um, wenn der ein bisschen komplexer ist. Die Frage ist natürlich höchst berechtigt, ob die Antworten immer so glücklich sind, das ist die andere Frage.
Die Sender möchten ja jetzt eben zugänglicher werden, vielleicht auch unterhaltsamer, also weg von hochkultureller Komplexität, vom Frontalunterricht, um mal ein Wort aus den aktuellen Moderatoren-Coachings zu zitieren. Die Hörenden sollen da mehr in ihrer Lebenswirklichkeit abgeholt werden. Das klingt doch von außen betrachtet eigentlich ganz nett, oder?
Ja, das klingt nett. Überhaupt nett ist so manches daran. Immer wenn ich diese Metapher höre, dass man die Menschen abholen sollte, dann reagiere ich reflexhaft mit, ja, man muss sie aber auch irgendwo hinbringen wollen. Und das natürlich nicht zwangsweise. Also ich glaube, man kann zum guten Inhalt, ich sage das jetzt mal einfach so frei heraus, ich nenne jetzt mal einen komplexen Inhalt, auch einen guten Inhalt, kann ich verführen. Und zwar nicht, indem ich ständig frage, was magst du denn gerne hören? Das ist übrigens ein Phänomen, das ich auch im politischen Betrieb irgendwie feststelle. Man antizipiert oder glaubt zu antizipieren, was die Menschen gerne hören wollen und das sagt man ihnen dann. Oder man versucht herauszufinden, was ihre Lieblingsstücke sind. Das kann man alles mal machen, nur als Programmleitlinie gilt das nicht. Für mich ist ein gutes Kulturradio eins, das mich auch inspiriert zu Neuem und etwas zu erfahren, was ich nicht schon kenne und wo ich mich vielleicht auch mal ein bisschen hinstrecken darf. Und diese Angst davor, Menschen zu überfordern, führt doch jetzt erstmal dazu, dass es eine wahrnehmbare Reaktion gibt von Leuten, die sagen, wir wollen bitteschön aber auch nicht unterfordert werden. Das Radio, das lineare Radio, das uns begleitet, ist ein Medium der Anregung für mich, der Inspiration zu interessanten Gegenständen und nicht einfach nur eine Tapete und Beschallung. Das Tragische ist, dass wir natürlich irgendwie sehen, dass sich die ganze Welt verändert hat und ich Musik viel einfacher eigentlich aus den Playlists von Spotify und Co. bekommen kann. Also es wird rauf und runter gestreamt. Und deshalb ist mein Glaube an das lineare Radio, wenn man das denn weiter veranstalten will, dass aus dieser Gleichzeitigkeit und aus dieser Kuratierungsintelligenz, die dieses Medium ja mitbringen kann, wenn kompetente ModeratorInnen da ihre Arbeit gut machen, dass man das weiter ausbauen sollte. Denn ansonsten, wenn ich nur Tapete und Beschallung brauche, und ein bisschen geht es ja auch dahin, dann bin ich eigentlich mit einer Spotify-Playlist, die letztendlich nur unterscheidet zwischen dem Affekt irgendwie, ich soll mich hinlegen und ausruhen, und dem, ich soll wach werden und jetzt herumhüpfen, kaum unterscheidet. Also ich plädiere für mehr Differenzierung und für mehr Respekt vor auch der Diversität der Hörerschaft.
Mhm. Aber dass die klassischen Radiokulturprogramme jetzt gerade bei Jüngeren ersetzt werden durch andere Medien, Sie haben jetzt Spotify genannt, andere Rezeptionsmöglichkeiten auch, andere Hörgewohnheiten, das ist ja schon Fakt. Von wo, glauben Sie, kommt denn da die größte Konkurrenz?
Was ich wahrnehme bei den Öffentlich-Rechtlichen, und wir reden jetzt auf dem Kanal des Öffentlich-Rechtlichen, Frau Eickhoff, machen wir uns nichts vor. Sie arbeiten da, ich bin da auch noch ein bisschen beschäftigt, also das muss man natürlich immer noch mal dazu sagen. Ich habe den Eindruck, im Augenblick ist eine unglaubliche Verunsicherung da, manchmal gepaart mit einer nicht ganz verständlichen Arroganz. Man kommt halt irgendwie doch aus goldenen Zeiten herüber. Und insofern glaube ich, dass die Beinchen, die man sich stellt, stellt man sich gerade selber. Was ich nicht begreife oder was ich kritisiere, ist, was in dieser Diskussion gerade passiert, ist so eine Wagenburg-Situation. Obwohl es eigentlich um Vermittlung und Brückenbau, um Herrn Laschet zu zitieren, gehen sollte, man verschanzt sich. Und da ist dann eben auf der einen Seite sozusagen ein Furor des, wir müssen jetzt unsere ModeratorInnen herumcoachen und schubsen, dass sie keine Fremdwörter, keine Opuszahlen und keine Jahreszahlen mehr sagen sollen, weil das ein Hinweis ist, dass etwas längst vergangen ist und uns also nicht mehr angeht. Was für eine historische Blindheit. Also das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Jan Brachmann, der geschätzte Kollege in der FAZ, der nun auch Wut schäumt und vom Bildungsbürger-Mobbing spricht und dass die Hochkultur da irgendwie in Gefahr ist. Das finde ich eine ganz ungute Situation. Das führt irgendwie zu gar nichts. Ich plädiere für Besonnenheit und für Differenzierung. Interessant finde ich, dass das Hochkulturschema, das wir ja mittlerweile nur noch als Kampfbegriff von denen, die sagen, das ist das von den anderen, kennengelernt haben, oder auch den Bildungsbürger, dass die auf einmal wieder ins Feld geführt werden, und zwar positiv konnotiert. Und für mich stecken dahinter Deprivationsängste, weil das alte Schema eben nicht mehr so funktioniert. Und meine Position ist, das ist alles nicht zunächst mal Bildungsgut, sondern das ist Reichtum der menschlichen Existenz, um mal ganz groß dahin zu greifen, den wir teilen sollen und den wir nicht als Bildungsimperativ verteilen und zuweisen sollten, sondern wo wir uns darum bemühen sollten, wir, die wir uns für Musik interessieren und irgendwann mal gemerkt haben, warum das möglicherweise auch gesellschaftlich wichtig ist, den Gegenstand aufzuschließen und ihn nicht zu verkleinern, sondern seiner Fallhöhe auch dann gerecht zu werden. Und da ist, glaube ich, ein Weg, und das hat nichts mit Fremdwörter benutzen oder nicht benutzen, ja, dann sage ich mal halt Libretto und dann sage ich kurz, was das ist. Es sind doch Kodierungen, die man auch auflösen kann. Also ich glaube, da gibt es einen guten Weg dazwischen. Ich hoffe, der SWR findet ihn, und ich finde diese Diskussion teilweise intellektuell doch blamabel.
Finden Sie denn eigentlich, dass diese ganze Debatte einfach nur Ausdruck eines Generationenproblems auch ist? Also die Alten wollen ihre Hochkultur, die Jungen ihren Spaß, um es jetzt ganz grob zu verkürzen?
Ja, jetzt rede ich dann als Professor, der auch irgendwie junge MusikjournalistInnen ausbildet. Man ahnt ja manchmal nicht, wie konservativ die sind. Also sie haben auf der einen Seite die vielen, die sich natürlich für, wenn wir jetzt über klassische Musik reden, für dieses alte Zeug irgendwie definitiv nicht interessieren. Und sie haben ein paar, die haben halt ihren Geigenunterricht gehabt und haben bei Jugendmusiziert mitgemacht. Und da sehe ich einige gute Köpfe, wir versuchen sie hier in Dortmund auch zu versammeln, die dann sozusagen Lust haben, auch darüber nachzudenken, wie man mit unserem schönen Gegenstand weiterhin umgehen sollte. Aber auch ganz viele, für die sozusagen dieses alte Hochkulturschema doch noch irgendwie eine Rolle spielt. Und die dann sind dann sehr konservativ. Was ist jetzt die Antwort? Wir müssen ein jüngeres Publikum kriegen. Ich polemisiere jetzt mal. Ja, dann machen wir halt ein freudeschöner Götterfunken-Rap. Sie kennen diese Projekte. Und das hat dann den traurigen Effekt, dass das die, die sich noch ein bisschen dafür interessiert, langweilt, und die, die eigentlich gewonnen werden sollten, das absolut irgendwie überhaupt nicht angeht. Also da schießt man irgendwie ins Nirgendwo. Und das ist, glaube ich, ein Teil dieses Problems, dass man sich irgendwie vor dem Gegenstand, vor der Kunst fürchtet, statt sich ihr zu nähern und sie aufzuschließen und zu versuchen, einen Weg dahin zu bahnen, der nicht von Dünkel und Hochkulturschemata geprägt ist.
Wenn Sie jetzt einfach mal nicht als Professor, sondern als Hörer sprechen, wo sehen Sie denn tatsächlich Reform- und Innovationsbedarf beim Kulturradio? Wie sieht für Sie gutes Programm aus?
Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, also ich glaube, dass das Radio etwas kann, was eben die Spotify-Playlist nicht kann, nämlich eine gute Begleitung zu sein und aus diesem Moment der Gleichzeitigkeit was zu machen. Wenn ich Radio höre, bin ich nicht einsam. Und es kann aktuell sein. Also auch wenn es um klassische Musik geht, möchte ich doch nicht mich der Welt abwenden, sondern ich möchte mich der Welt zuwenden. Ich lebe jetzt gerade. Also wenn ich mich entschieden habe, ein Kulturradio zu hören, dann möchte ich keine, Entschuldigung, aber blöde Gaming-Musik hören, weil das ist eine Beleidigung von Schubert und Mozart und Beethoven und Ligeti. Bitte, der soll auch dabei sein und auch ein bisschen zeitgenössisches. Also diese Chance zu nutzen, dass man einen Gegenstand nicht nur hinstellt, sondern dass man ihn erschließt und dass man sich auch Gedanken macht, die aus der Kunst selber kommen und nicht aus irgendwelchen Moderationshandbüchern. Das scheint mir eine Chance zu sein, die ich gerne weiter genutzt sehe, an der ich gerne auch weiter mitwirke. Aber das geht nur, wenn man sich jetzt nicht irgendwie verschanzt. Und das ist eben das Gute, Sie haben es gesagt, ist, dass jetzt gerade diskutiert wird. Ich hoffe, es kommt was bei raus und nicht, dass wir uns sozusagen am Ende einfach nur voneinander abwenden und sagen, ihr habt sowieso nicht recht. Also die Verantwortlichen sollten ihre Verantwortung sehen und die Kritiker sollten vielleicht nicht ganz so fundamental kritisch sein, wie sie manchmal auftreten. Denn das Alte zu verteidigen, weil es alt ist, kann der Weg nicht sein.
In SWR 2 Treffpunkt Klassik, Holger Nulze, Journalist und Professor für Medien- und Musikjournalismus an der TU in Dortmund. Herr Nulze, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.